Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Die Sendung heute enthält dunkle und düstere Inhalte. Das nur als kurze Warnung vorneweg.
Ja, wir beschäftigen uns mit einem Mann, der genau solche Disclaimer eigentlich verabscheut, weil sie angeblich unabhängiges Denken behindern.
Jordan Peterson heißt dieser Mann, Psychologieprofessor aus den USA und Protagonist einer neuen Bewegung, die sich selbst Intellectual Dark Web nennt. Was diese Bewegung vorhat und woher sie kommt, das lassen wir uns gleich erklären.
In einen dunklen Abgrund blicken wir heute in der Sendung, wenn wir über ein virales Video sprechen, das den Mord an zwei Frauen und Kindern durch Soldaten in Kamerun zeigt. Wir erfahren, wie dieses Video dazu beigetragen hat, die Täter ausfindig zu machen.
Und wir hören, warum Memes, diese kleinen, lustigen, meist unterhaltsamen Schnipsel aus dem Internet, Menschen in Russland tatsächlich ins Gefängnis bringen können. Wir, das sind Theresa Sickert
und Tim Wiese. Zum Start in dieser Ausgabe von Breitband setzen wir den eher düsteren Themen die Netzmusik von Hyla entgegen. Der Musiker aus New York möchte mit seinen Songs zu mehr Liebe inspirieren. Give Me The Same ist sein Lied über eine Liebe, die nicht gleichermaßen erwidert wird und bei der sich jemand trotzdem dafür entscheidet, den anderen zu lieben.
Never truly mine at all.
Breitband-Topic.
Kurze Rückblende. Vancouver, 23. Juni diesen Jahres. Eine Bühne mit schwarzem Hintergrund, drei Stühle auf der Bühne und davor 3000 Menschen, die es kaum erwarten können.
Please put your hands together for Brett Weinstein, Jordan Peterson and Sam Harris.
Sam Harris, Jordan Peterson und Brett Weinstein betreten die Bühne. Noch bevor sie mit einer zweistündigen Diskussion beginnen, werden sie von ihrem Publikum gefeiert.
Ja, die drei sind Protagonisten eines neuen Phänomens, einer Bewegung, die sich selbst Intellectual Dark Web nennt. Aber wer sind diese Leute und was wollen sie? Das hat uns Matthias Kolb erklärt. Er ist Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und hat zu der Bewegung vor Ort in Kanada recherchiert.
Also das Intellectual Dark Web, das ist eine lose Gruppe aus Intellektuellen und Medienfiguren in Nordamerika. Zu den Hauptfiguren zählen vor allem der Philosoph Sam Harris, der ehemalige Komiker Joe Rogan, dessen Podcast wahnsinnig erfolgreich ist. Es gibt einen weiteren Comedian namens Dave Rubin, der sehr populär ist. Den Begriff Intellectual Dark Web hat Eric Weinstein geprägt. Das ist ein Mathematiker und Investor, der sich da jetzt aber auch engagiert. Und auch noch eine sehr wichtige Figur ist Ben Shapiro, der war früher bei Breitbart, ist da dann ausgestiegen, als Steve Bannon das so quasi in eine Trump-Pravda verwandelt hat und ist jetzt so quasi ein ganz konservativer Trump-Gegner, der aber an den Universitätscampus Nordamerikas wahnsinnig beliebt ist und auch einen sehr populären Podcast hat. Und aus Kanada dabei ist dann eben genau der Psychologieprofessor Jordan Peterson. Und was die quasi anbieten, politisch, also da sind die nicht total einheitlich, wenn man es auf 2016 USA-Wahl zurückgreift, da sind Leute dabei, die haben Bernie Sanders unterstützt. Es gab manche, die waren mehr für Hillary, manche, die waren sogar für Trump, manche sind total überzeugte konservative Trump-Gegner. Was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass die so davon überzeugt sind, dass die Political Correctness viel zu stark ist in Nordamerika, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung irgendwie in Gefahr ist. Die sind schon alle auch davon überzeugt, dass Kapitalismus an sich ziemlich gut ist, dass Männer und Frauen sich unterscheiden und eben generell so ein bisschen, dass gerade die USA und der Westen ja so ein bisschen dem Untergang entgegengeht und da wollen sie gegensteuern.
Also einer der Protagonisten aus dieser Intellectual Dark Web Szene ist ja Jordan Peterson und den haben Sie sich auch ein bisschen genauer angeschaut und Sie beschreiben ihn als ein Phänomen. Was genau meinen Sie damit?
Ich glaube, das Phänomen ein sehr guter Begriff ist, um Jordan Peterson und seine Ideen und vor allem seine Wirkung in Nordamerika zu beschreiben, weil er einfach selbst jemand ist, der sehr schwer fassbar ist und der quasi eigentlich fast so ja, wie zusammengesetzt ist aus verschiedenen Figuren. Also Jordan Peterson, um seine Biografie ein bisschen zu erklären, der ist 56 Jahre alt, eben Kanadier, ist in der Provinz aufgewachsen, hat dann Psychologie studiert, fraglos ein sehr, sehr kluger Mann, hat in Harvard gelehrt und ist dann nach Toronto gekommen und hat sein erstes Buch schon vor gut 20 Jahren geschrieben, das hieß so Map of Meaning und da wollte er verstehen, wie es denn sein kann, dass Menschen wegen eines Strong Beliefs, wie er sagt, also wegen des Glaubens an eine, ja, eine Ideologie oder an einen Glauben, so bereit sind quasi fast ihr ganzes Leben und alles zu zerstören. Also er ist sehr besessen von der Sowjetunion, von totalitären Ideologien und damit hat er sich also ganz stark beschäftigt und wollte das auch so quasi psychologisch und von der Neurologie her verstehen. Das Buch wurde dann eigentlich sehr ignoriert, aber Peterson ist in Kanada so ein bisschen, ja, wurde ins Fernsehen eingeladen, war schon einfach so ein bisschen präsent im öffentlichen Leben. Und er hat in der ganzen Zeit auch Therapiesitzungen gemacht, also hat Leuten geholfen, ihr Leben so ein bisschen besser zu strukturieren und auch recht früh hat er angefangen, seine Vorlesungen bei YouTube einzustellen. Und er hat also schon auch immer so gemerkt, das, was ich sage, das stößt irgendwie auf Resonanz und hat daraus so nach und nach bestimmte Thesen entwickelt. Und seine wichtigste These ist eigentlich, Leben bedeutet Leiden. Die Menschen müssen einen Sinn in ihrem Leben finden, sonst werden sie eigentlich immer unglücklich sein. Und seine Hauptbotschaft ist eigentlich, hört auf, anderen die Schuld zu geben an dem, was bei euch im Leben schiefläuft und reißt euch zusammen.
Wir haben da auch einen Ton vorbereitet, wo man diese These aus seinem Mund tatsächlich mal hören kann.
What I've been telling people is, take the responsibility for your failure onto yourself. And that certainly applies to, well, especially.
Was ich den Leuten sage, ist, übernimm die Verantwortung für dein Versagen selbst. Und das gilt sicherlich besonders dann, wenn du versuchst, eine Beziehung einzugehen und du wirst überall abgelehnt. Nimm es als Hinweis darauf, dass du Arbeit zu erledigen hast. Es könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass du einfach nur zu jung und nutzlos bist. Und warum zum Teufel solltest du irgendeinen... Auf jeden Fall, warum zum Teufel sollte jemand etwas mit dir zu tun haben, wenn du nichts zu bieten hast?
Absolutely. Why the hell would anybody have anything to do with you, because you don't have anything to offer?
Das klingt für mich jetzt aber auch eigentlich protestantisch-kalvinistisch. Also du bist selber für dein Schicksal verantwortlich und wenn du leidest, dann geschieht dir das wahrscheinlich auch nur recht.
Genau, also er kommt so aus einer konservativen, liberalen Denkrichtung eigentlich her, wo er auch ganz genau sagt, du bist verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert. Sein Bestseller, der mittlerweile mehr als 2 Millionen Mal verkauft wurde, also eine enorm hohe Zahl, heißt auch ganz klar 12 Rules for Life. Und da entwickelt er also quasi wirklich so Tipps und Ratschläge, wie es den Leuten gelingen kann, so quasi ihr Leben umzukrempeln. Und das Besondere bei Peterson, da kommt man jetzt eben wieder zu diesem Phänomen, er vermischt das mit ganz vielen anderen Sachen. Also das Buch, da stehen persönliche Anekdoten aus seinem Leben drin. Er geht tief in die Geschichte hinein. Er zitiert ganz viel aus der Evolution, aus der Neurobiologie. Mischt es so wirklich quasi zu so einer ganz einzigartigen Mischung, die sehr, sehr viele Leute anspricht. Und hier kommt dann so der zweite Punkt eben eigentlich dazu, warum er, glaube ich, so populär ist. Das liegt eben daran, weil er nicht nur ein Buchautor ist, sondern weil er eben eine Internetpersönlichkeit und ein Internetstar ist. Also er hat einen YouTube-Channel mit Millionen von Abonnenten, den er sehr, sehr gut nutzt. Und er hat sich auch mit YouTube in den letzten Jahren ganz stark auch als Kämpfer gegen politische Korrektheit inszeniert. Das ist auch ein ganz großer, wichtiger Faktor. Also er gilt so als die strenge Vaterfigur all derer, die von Political Correctness so ein bisschen die Nase voll haben in Nordamerika. Und ein weiterer Faktor, der ihn sehr populär macht, gerade bei jungen Leuten, bei jungen Männern, die meisten seiner Fans sind schon eigentlich junge Männer, ist eben auch, dass er ganz harsche Kritik gibt an der Ausrichtung der Universitäten in Nordamerika. Also er sagt da ganz klar, die Unis liefern nichts, sie sind viel zu teuer, die Leute werden mit Schulden überladen, die Abschlüsse sind nichts wert. Und weil die Hochschulen die Studenten mittlerweile als Kunden ansehen und nicht mehr quasi versuchen, denen beizubringen, wie man unabhängig und kritisch denkt, deswegen gibt es eben diese Safe Spaces und diese Trigger Warnings, so quasi, Achtung, bei Shakespeare, da könnte es brutal werden, vielleicht liest du das lieber nicht. Er sagt eben auch ganz genau, an den Hochschulen, da finden bestimmte Ideen und Diskussionen einfach gar nicht mehr statt. Und da ist er eben total dagegen.
Das können wir uns auch noch mal anhören.
They're gerrymandering the accreditation processes so that the degree no longer has its.
Sie manipulieren die Akkreditierungsprozesse, sodass ein Abschluss keinen glaubwürdigen Wert mehr hat. Sie ermöglichen den Aktivisten, Disziplinen zu übernehmen, die nach meiner Einschätzung überhaupt keine Glaubwürdigkeit haben, und ich bin durchaus bereit, diese Behauptung zu verteidigen. Und indem sie aktivistische Disziplinen ermöglichen, ermöglichen sie die Verbreitung dieser absolut unsinnigen Ansicht, dass die westliche Gesellschaft grundsätzlich eine patriarchalische Tyrannei sei, was in mindestens 5 Dimensionen der Analyse absurd ist. Aber es wird zu dem, was man glauben muss, wenn man in der Öffentlichkeit sprechen dürfen soll. Das ist ein guter Anfang. Sie bringen den Schülern nicht bei, kritisch zu lesen. Sie führen sie nicht in die große Literatur ein. Sie bringen ihnen nicht bei, zu schreiben. Die Liste geht weiter und weiter.
Trotzdem hat er total viele Fans und Anhänger, auch außerhalb der Wissenschaftscommunity. Also es ist ein regelrechtes Medienimperium eigentlich entstanden rund um Peterson. Und da geht es natürlich nicht nur darum, Botschaften zu verbreiten. Letztlich ist das auch ein Geschäftsmodell. Wie sehen Sie das?
Genau, ich glaube, es ist einfach eine Kombination aus beiden. Also Peterson ist wirklich jemand, der die konventionellen Medien in dem Sinne einfach gar nicht mehr braucht. Er redet schon viel mit ihnen weiterhin, weil er, glaube ich, schon einfach auch nicht fern von Eitelkeit ist. Ich glaube, er braucht die Leute einfach gar nicht mehr, weil er über diese Podcasts die Möglichkeit hat, seine Ideen und seine Theorien einfach in voller Länge und mit voller Kontrolle eigentlich auszuspielen. Und eine ganz spannende Sache auch noch bei Peterson und bei anderen im Intellectual Dark Web: Sie haben über Patreon vor allem, das ist eine Spendenplattform im Internet, bekommen sie monatlich hohe Summen, um einfach weiterarbeiten zu können. Bei Peterson, von dem, was er gesagt hat, sind das wohl um die $80,000 im Monat, die er immer wieder bekommt, einfach um weitermachen zu können, um quasi ja diesen Kampf gegen die Political Correctness weiterzuführen. Und er macht das eben wirklich ganz, ganz geschickt. Und er hat wirklich verstanden, wie soziale Medien funktionieren, weil die Leute, die ihm eben spenden, die dürfen ihm dann auch Fragen schicken, große politische Fragen oder auch kleinere persönliche Fragen. Und die beantwortet er dann ganz regelmäßig. Und das wird dann auch wieder auf YouTube ausgestrahlt. Da sitzt er einfach vor seinem iBook, schaut meist immer etwas müde und angespannt, aber beantwortet dann wirklich über Stunden oder über anderthalb Stunden sehr privat und persönlich die Fragen, die ihm da gestellt werden.
Aber wenn wir jetzt nochmal das Phänomen Peterson fassen wollen, was haben wir da? Haben wir dann Menschen, der auf der einen Seite sehr konservativ ist und sagt, diese konservative Haltung, die kommt in den liberalen Mainstream-Medien nicht mehr vor. Ein Vorwurf, den man ja auch öfter hört, den man auch hier in Deutschland hört. Oder ist da jemand tatsächlich, der vielleicht sogar in irgendeiner Form gefährlich ist und, wie Sie das beschrieben haben, teilweise vielleicht auch schon an Verschwörungstheorien kratzt.
Ich glaube, dass er schon auf einem bisschen seltsamen Weg ist, dass er sich auf alle Fälle sehr davon entfernt hat, wirklich der Wissenschaftler zu sein, dass er die wissenschaftlichen Standards einfach nicht mehr so gut so wirklich einhält. Er ist, glaube ich, sehr überzeugt von dem, worüber er redet. Seine Methode, gerade in diesen Interviews und Diskussionen, ist doch immer, dass er die anderen eigentlich mit einer Unmenge an Daten und Informationen überschüttet, die man eigentlich kaum kontern kann. Und es gibt schon Leute in den USA und gerade in Kanada, die ihn wirklich für gefährlich halten. Ich habe auch einen von ihnen getroffen, der heißt Bernhard Schiff, ist auch ein ehemaliger Psychologieprofessor, der sogar Peterson an die Uni von Toronto geholt hat.
Mir wurde klar, dass er mehr Prediger ist als Professor. Das fand ich damals nicht so schlimm. Die Studenten waren begeistert. Sie hörten von neuen Ideen und gingen in den nächsten Kurs. Heute ist er nicht mehr harmlos. Seine Botschaften zielen auf Emotionen ab. Seine Welt ist schwarz-weiß. Oft spricht Jordan von Gut und Böse. Und wer Kritiker als böse bezeichnet, der macht eine inhaltliche Diskussion unmöglich. Es geht darum, das Gegenüber zu zerstören. Er sorgt dafür, dass es legitim ist, wütend auf Frauen zu sein, Frauen zu attackieren.
Das hat mir Bernhard Schiff erklärt und dann auch noch gesagt, warum er wirklich mittlerweile sagt, Jordan Peterson ist nicht mehr harmlos, sondern der ist auch ein bisschen gefährlich. Aber das mindert momentan, glaube ich, überhaupt nichts an der Faszination, die er einfach auslöst bei ganz verschiedenen Leuten und eben wirklich nicht nur im konservativen Spektrum, sondern auch bei Leuten, die eigentlich in den USA die Demokraten wählen oder in Kanada Justin Trudeau vor 3 Jahren ihre Stimme gegeben haben, dem feministischen Premierminister Kanadas. Also sein Appeal oder seine Attraktivität ist wirklich sehr, sehr breit.
Jordan Peterson, der Psychologieprofessor, ist ein Vertreter des sogenannten Intellectual Dark Webs, eine neue Bewegung aus Nordamerika, zu der Matthias Kolb von der Süddeutschen Zeitung recherchiert hat. Hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur hat er von seinen Erkenntnissen berichtet.
La guitare rayonne, les aigris tombent en syncope. Dr. Groove Gang, on n'est pas là pour ma shop. Chacun son délire, ni même toucher le jackpot. La funky thérapie, ouais, c'est ça qu'on développe. Nourri au jeepies, on vient enfoncer les portes. Ça doit bouger en France, faut que ça bouge en Europe. International funk, une force qu'on ne peut stop. Original funky shit, funky shit, falami. Original funky shit, funky shit, falami. Qui bossent à l'usine et vont en boîte le samedi. Les PDG, les chauffeurs, les flics et les bandits. C'est pour les kiffeurs de sang qui combattent l'inertie. Panique sur le dance floor, on déclare l'incendie. Les technomans se mettent tous aux abris. Un groupe de ouf qui fait danser un grizzly. Comme pour la vie, no man, si t'apprécies le style, ça fait. We did the bomb, we did the bomb sting. Mr. Bomb, Dr. Groove sur le rhythm again, c'est con. We did the bomb, we did the bomb sting. Hey yo. Sexy got me, say me whiny, whiny, whiny. Whiny, whiny, whiny. Sexy got me, say me funky, funky, funky. Oh, I got the feeling tonight. Hey, I'm.
be funky. It's got to 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 be funky.
It's got to be funky von Dr. Groove Gang. Der Doktor mischt laut eigenen Angaben in seinem Geheimlabor die heilenden Rhythmen von Soul, Funk und Hip-Hop zusammen und heraus kommt eben der Groove. Wenn Sie auch heilende Musik benötigen, den Track gibt es wie alle Songs hier bei Breitband zum kostenlosen Download im Netz.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und für die ist unsere Kollegin Vera Linz bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Für Aufregung sorgt ja der umstrittene Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan. Seit Donnerstag ist er jetzt in Berlin und obwohl die Intention des Besuches ja eigentlich darin bestand, die Beziehung zwischen beiden Ländern zu verbessern, war ja nicht ganz so viel bislang davon zu spüren. Im Gegenteil, also wenn man sich jetzt mal Erdogans Position zum Beispiel zur Pressefreiheit vielleicht auch anschaut. Vera, was ist dein Eindruck?
Ich muss zugeben, ich war sehr überrascht, dass Erdogan hier sofort mit der Forderung aufschlug, Deutschland müsse den Journalisten Can Dündar ausliefern, der seit einigen Jahren hier in Deutschland im Exil lebt. Das passt überhaupt nicht zu dem Bestreben, das deutsch-türkische Verhältnis verbessern zu wollen. So bewertet das auch Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Der sagte gestern in unserem Programm:
Natürlich ist es ein Affront seitens der türkischen Regierung und letztlich von Staatspräsident Erdogan, dass die Türkei einen Auslieferungsantrag für Can Dündar gestellt hat und dass der gekommen ist just zum Zeitpunkt des Besuchs hier in Deutschland. Und das ist sicherlich kein Zufall, sondern das ist ganz sicherlich ganz bewusste Absicht.
Ja, und hinzu kam noch, dass kurz vor Erdogans Staatsbesuch bekannt geworden ist, dass dieser Anfang der Woche eine Liste mit 69 Gesuchten übermitteln ließ, die Deutschland an die Türkei ausliefern solle. Dündar ist wohl einer dieser 69 Personen. Also ich würde sagen, von deutsch-türkischer Annäherung keine Spur.
Ja, und dann wurde ja auch noch darüber diskutiert, dass türkische Bürger wohl von der Türkei dazu aufgefordert werden, vom Ausland aus vermeintliche Staatsverräter, als solcher wird ja auch Dündar dargestellt, per App bei der Polizei anzuzeigen. Was ist das für eine App?
Ja, man kann sie ganz normal im App Store kostenlos runterladen und da gibt es dann eine Maske, da kann man Daten eintragen, man kann auch ein Foto anhängen und diese Informationen werden dann direkt an die türkische Polizei übermittelt. Das ist also quasi eine Anzeige bei der Polizei per App. Und wenn der vermeintliche Delinquent dann zum Beispiel in die Türkei einreist, kann er sofort an der Grenze festgenommen werden. Diese App ist also, muss man sagen, ein Aufruf zu Spitzelei und Denunziation. Zwei FDP-Politiker haben deshalb zum Beispiel auch Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gestellt, wegen des Verdachts auf Spionage.
Ja, und um eine Art von Spionage handelt es sich auch bei unserer nächsten Meldung. Und Facebook wurde, man muss ja eigentlich schon sagen, mal wieder gehackt. Wie groß ist denn der Schaden?
50 Millionen Nutzer sind von einem Hackerangriff betroffen. Das wurde gestern bekannt. Allerdings hatte man den schon am Dienstag entdeckt. Die Lücken sollen nun inzwischen geschlossen worden sein. Ausgenutzt haben die Hacker das View-As-Feature, mit dem man sein Profil aus Sicht anderer Nutzer sehen kann. Und eine Lücke im 2017 eingeführten Video-Upload-Filter. Diese Details hat die New York Times berichtet.
Von dem einen großen Player zum anderen, von Facebook zu Google. Der Konzern dominiert nicht nur mit seiner Suchmaschine die Online-Suche hier in Deutschland, sondern auch zunehmend den Journalismus, heißt es. Mit welchen Zahlen lässt sich das untermauern?
Netzpolitik.org hat in einem Rechercheprojekt untersucht, wie Google mit seinem Förderprogramm Digital News Initiative Innovationen im Journalismus unterstützt. 150 Millionen Euro hat Google dafür angesetzt, die es seit 2016 in verschiedenen Förderrunden an hunderte Medienunternehmen, Verlage, Startups, Universitäten und Einzelpersonen ausschüttet. Und zur Geldverteilung folgendes. Das meiste Geld fließt nach Deutschland, hier in klassische Medienunternehmen. Also FAZ hat 500.000 bekommen, Spiegel Online fast 700.000, die Taz 109.000, die Wirtschaftswoche 600.000 Euro. Das ließe sich so weiterführen. Mhm. Und nicht nur, dass man sich da fragt, wie beeinflusst das die Berichterstattung über Google. Netzpolitik.org kritisiert auch, dass in der aktuellen Förderrunde die genauen Fördersummen nicht bekannt sind und fragt sich, ob es sich bei der Digital News Initiative um die unverfrorenste Schmiergeldkampagne in der Geschichte des Journalismus handelt. Zumindest werde dem Eindruck nicht entgegengewirkt, finde ich auch. Spannende Zahlen übrigens, sollte man unbedingt nachlesen.
Den Link zu dieser Untersuchung von netzpolitik.org mit eben allen Zahlen gibt es dann auch nochmal auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Dann können Sie sich selber nochmal schlau machen. Vielen Dank, Vera.
Gerne.
naturally how it's supposed to be with you in the sun. The shade is left for me. I know just how this feels. Sad, sad, sad. I'm sinking in my heels.
Die Glad Rags, übersetzt die Frohen Lumpen, sind ein Popmusikensemble aus Chicago. Ihr aktuelles Album ist gerade unter dem Namen Wonder Under erschienen und kann beim Free Music Archive für den privaten Gebrauch kostenlos heruntergeladen werden. Heißt, Sie können das also genauso tun. Den Download-Link zum Song Ode to Dandelion finden Sie auf unserer Breitbandseite.
Breitbandbesprechung.
Im Juli, da ging ein Video mit Gewaltszenen viral, das normalerweise jeder Content-Moderator entfernen würde. Grund: in dem Video ist sehr genau zu sehen, wie Soldaten Frauen und Kinder umbringen.
Wer diese Soldaten waren und wo und wann die Tat geschah, das war bislang ungeklärt und auch umstritten. Die einen behaupteten, es wurde in Mali gefilmt, andere waren der Überzeugung, es stamme aus Kamerun. Die kamerunische Regierung hatte die Grausamkeiten sogar als Fake News zurückgewiesen. Eine Recherche von Bellingcat und BBC hat nun ergeben, das Video ist tatsächlich echt und es stammt aus Kamerun.
Wie man mit forensischer Analyse und Open-Source-Recherche zu diesen Ergebnissen kam und über die Hintergründe des Videos berichtet uns jetzt Azadeh Peshman.
Uniformierte Soldaten treiben zwei Frauen und zwei Kinder durch die Wüste, schlagen sie und sagen: Du wirst sterben, BH. BH steht für Boko Haram. Am Ende des Videos werden ihre Köpfe verbunden und die Soldaten schießen mehrmals auf die vier Menschen. Auch dann noch, als sie schon längst tot sind. Diese gewaltvollen Szenen spielen sich in einer wüstenähnlichen Landschaft ab. Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. Einige behaupten, es sei in Mali gefilmt worden. Doch die Camouflage-Uniformen, die die Soldaten in dem Video tragen, weisen darauf hin, dass es aus Kamerun stammt. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos streitet ein Sprecher der kamerunischen Regierung ab, dass das Video aus Kamerun sei und behauptet, es handele sich dabei um Fake News.
Das Video, das momentan im Umlauf ist, ist nichts anderes als ein unglücklicher Versuch, die Fakten zu verfälschen und das öffentliche Klima zu vergiften. Der Wahrheitsgehalt dieses Videos kann sicher angezweifelt werden.
Erklärte Issa Chiroma Bakari, kamerunischer Kommunikationsminister, wenige Tage nachdem das Video veröffentlicht wurde. Gleichzeitig kündigte er aber an, den Fall aufzuklären. Das taten auch die Open-Source-Rechercheure Aliom Leroy und Ben Strick von Bellingcat, zusammen mit BBC Africa. Bellingcat ist ein investigatives Recherchenetzwerk, stellt seine Tools für die Verifizierung von Videos und Open-Source-Recherche öffentlich zur Verfügung und klärt regelmäßig umstrittene Fälle. Forensische Analyse heißt das Verfahren, also das haarkleine Untersuchen jedes noch so kleinen Details in dem Video. Die Leitfragen sind die gleichen wie bei jeder anderen journalistischen Recherche auch. Wo, wann, wer?
This looks like the kind of dusty, anonymous track that could be anywhere in the Sahel.
Die Wüstenlandschaft in dem viral gegangenen Video sieht für Laien womöglich aus wie jede andere auch. Aber die spezielle Form der Bergstruktur in einer der Kameraeinstellungen ist einzigartig und lässt sich mit Satellitenbildern abgleichen. Die Doku von BBC Africa bildet die Recherche also als zusätzliche bildliche Dimension ab. und zwar auf dem ursprünglichen viralen Video. Mit einer roten Linie werden die Umrisse der Berge nachgezeichnet und mit Hilfe von Geolocation, dem Verfahren, das die exakte Position und Verortung eben dieser Berglandschaft feststellt, mit Satellitenbildern abgeglichen. Diese Bilder, aus Vogelperspektive aufgenommen, zeigen auch, wo die Häuser stehen, die in dem viral gegangenen Video auftauchen. Auch die lassen sich zuordnen. All das erlaubt eine genaue Ermittlung des Ortes.
It places the scene on a dirt road just outside a village called Krauer Maffa.
Um die Frage, wann das Video aufgenommen wurde, zu klären, hat das Team der investigativen Journalisten ebenfalls Satellitenbilder aus unterschiedlichen Zeiträumen miteinander verglichen. Außerdem spielen klimatische Bedingungen eine Rolle. Die Schatten im Bild und die Sonneneinstrahlung geben Hinweise auf den Sonnenstand, also in welcher Jahreszeit und in welchem Zeitraum die Tat geschah. Zwischen dem 20. März und dem 5. April 2015. Um zu zeigen, wie diese Ergebnisse zustande kommen, wird das Video, das die Tötung zeigt, immer wieder kurz angehalten, an ein bestimmtes Bilddetail herangezoomt, die Berechnung des Sonnenstandes eingezeichnet und erklärt. Das vorhandene Originalmaterial wird mit den einzelnen Rechercheergebnissen ergänzt. So entsteht eine neue Art von Geschichte. Aus einem Mordvideo wird das Video seiner Aufklärung. Mit forensischer Analyse lässt sich auch bestimmen, wer am Ende des Videos geschossen hat. Die Umrisse der Waffe erlauben eine Ermittlung des Modells. Und auch, dass das kamerunische Militär diese Art von Waffen nutzt, geht aus dem Vergleich mit einem anderen Video mit kamerunischen Soldaten hervor. Da die Täter selbst zum Teil ihre Namen bzw. Spitznamen nennen, lassen sich auch diese identifizieren, über soziale Netzwerke zum Beispiel. Wer mit forensischer Analyse arbeitet, ist aber auch auf Augenzeugenberichte angewiesen und auf Bürger mit Lokalkenntnissen, die entscheidende Hinweise geben können. Auch wenn Methoden wie Geolocation sehr hilfreich sind, Journalisten, die mit diesen Methoden arbeiten, sind nicht nur auf unterstützende Kollegen angewiesen, sondern auch auf Wissenschaftler, die Zugang zu den meist teuren Satellitenbildern haben. Die sind nämlich, anders als einige andere der Recherchewerkzeuge, nicht frei zugänglich.
Azadeh Peshman über Open-Source-Recherchewerkzeuge, die Journalisten bei der Aufarbeitung eines viralen Mordvideos aus Kamerun eingesetzt haben.
Wir besprechen gleich mit dem Paderborner Medienwissenschaftler Dr. Serjosha Wiemer, was diese Methoden für den Journalismus bedeuten und welche Chancen sich aus den offenen Recherchewerkzeugen für den Journalismus ergeben.
Vorher hören wir aber noch den La-La-La-Song vom Romcom-Mixtape von der Band Lorenzo's Music, bei dessen Produktion ebenfalls nur Open-Source-Software verwendet wurde.
La 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 la. I was back, felt like I fell back. A time that went by fast, said it would be the last. La la la. La 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 la. Just once more, to try it just once more. A car that filled with words, a place that I saw first. Seemed like it was free when it was me. Said it would be somewhere, somewhere you and me.
la 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 la
Lorenzo's Music bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Im Sommer, da hat sich ein Mordvideo aus Kamerun im Netz rasant verbreitet. In dem Video war zu sehen, wie Soldaten Frauen und Kinder umbringen. Die BBC hat zusammen mit dem Recherchenetzwerk Bellingcat die Geschichte dieses Videos rekonstruiert.
Die Vorgehensweise ist dabei ungewöhnlich. Die Recherche fand nämlich nicht vor Ort statt, sondern wurde mit Hilfe von Open-Source-Tools unter anderem zur Verifizierung von Videos vorangetrieben. Die entstandene BBC-Dokumentation zeigt einen Großteil des Originalvideos und macht parallel dazu die Vorgehensweise bei der Verifizierung des Materials transparent.
Mit dem Medienwissenschaftler Dr. Sayosha Wiemer von der Universität Paderborn haben wir über die Chancen von Open-Source-Tools im Einsatz bei Recherchen und deren Folgen für die Entwicklung des Journalismus gesprochen. Und zunächst haben wir ihn gefragt, was an der Darstellungsweise der BBC-Dokumentation so besonders ist.
Ja, ich würde sagen, man kann das schon versuchen einzuordnen in so eine bestimmte Bild-Argumentationsstrategie vielleicht auch von Bildjournalismus, und da ist es in dem Fall vielleicht nicht wirklich was Neues, aber in der Gesamtbewegung schon was Neues. Also das ist sehr avanciert, wie dort visuell argumentiert wird, weil man ja den Originalclip quasi vollständig sieht, aber dann durch diese zusätzlichen Ebenen oder auch durch sowas wie Splitscreen-Bilder, wo man links oder rechts Material sieht, was noch zusätzliche Informationen gibt, der die Aussage vollkommen verändert wird, und wie da Bilder sich selber kommentieren und ihre Funktion dadurch ändern. Das ist schon sehr avanciert. Das funktioniert fast auch ohne den Ton, das ist das Interessante auch.
Inwiefern wird die Aussage verändert, Ihrer Meinung nach?
In dem Zusammenhang dieser journalistischen Arbeit wird das ja zu einem Zeugenschaftsdokument, zu einer Art Beweismittel für den Mord und auch wahrscheinlich sogar gerichtlich verwertbar gegen die Täter. Und das ist ja eine ganz neue Umdrehung. Dieses Video ist ja nicht intendiert als ein Zeugenschaftsvideo für ein Verbrechen, sondern wahrscheinlich aus einem anderen Grund gefilmt worden. Ja, also die ursprüngliche Bedeutung, sagen einfach nur einen Mord zu zeigen, die wird verändert, weil es wird Zeugenschaft für ein Verbrechen und dieses Verbrechen wird benannt.
Das war ja auch eine Kooperation aus eben Journalisten und Aktivisten. Sehen Sie denn da auch so eine Art Verschiebung, wenn es darum geht, also aufklärend über völkerrechtliche Verbrechen oder auch Menschenrechtsverletzungen solche Dinge vorzugehen, also hin eben zum Journalismus, weg von anderen Institutionen?
Dass es eine Kooperation ist, ja. Das zwischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in diesem Fall, das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Verschiebung. Das gibt es vielleicht schon öfters. Interessant finde ich von der Form her, die dieses Video hat, dass man da erkennen kann, dass die Journalisten sozusagen auch Techniken aufgreifen, die eigentlich aus dem Videoaktivismus, dem Menschenrechtsaktivismus oder auch sowas wie dem Bürgerjournalismus kommen. Weil in diesen Bereichen bei Videoaktivismus dieser Einsatz von Videos als Momente von Zeugenschaft auch, um sowas eben wie Verbrechen und Ungerechtigkeiten aufzudecken und dann auch zu bekämpfen, weil das mit aufgenommen wird in diese Technik, wie dieses Video bearbeitet wird.
Glauben Sie denn, diese Vorgehensweisen verändern die Form des Journalismus? Also auf der einen Seite geht es darum, Sachen transparent zu machen, aber gleichzeitig zeigt sich das Ganze ja auch sehr selbstreferenziell. Mhm. Was glauben Sie, warum macht man das?
Die Bilder beglaubigen und kommentieren sich gegenseitig in diesem Video, also dieses Originalmaterial und dann das zusätzlich recherchierte Informationsmaterial wie Satellitenkarten und Analysen von Sonnenständen und Ähnliches. Und das gibt eine neue Qualität, weil den Bildern wieder sowas wie Beweiskraft zugetraut wird. Man ist ja gegenwärtig durch diese Fülle an Bildern und Informationen, gerade durch die Netzmedien, nicht sicher, welchen Bildern zum Beispiel man trauen kann. Es gibt sowas wie eine Erosion der Glaubwürdigkeit von Bildern. Und diese Art von visueller Strategie, die man in diesem in dieser Arbeit sehen kann, in dieser Form von Videojournalismus. Diese Form von visueller Argumentationsstrategie arbeitet dagegen, die wertet diese Bilder wieder auf. Und das, glaube ich, ist sozusagen eine neue Form vielleicht auch von journalistischer Argumentation.
Also die Stärkung von Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch eine Fokusverschiebung. Wenn wir eben beobachten, wie die Journalisten gearbeitet haben, lenkt das nicht letztlich aber auch vom Schicksal der Frauen ab, was da im Hintergrund einfach nur noch so mit durchläuft?
Ja, in dem Fall ist das vielleicht eine Schwäche dieses Videos. Es wird sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu erklären, wie diese Bilder beglaubigt werden, wie sie ihren Wahrheits- und ihren Aussagewert bekommen. Und dabei geht es auch selbstreflexiv um das, was die Journalisten und die investigativen Datenjournalisten im Hintergrund da getan haben. Und dadurch tritt ein bisschen die eigentliche Geschichte vielleicht zurück, um die es geht, nämlich ja auch um die Opfer, die dort ermordet worden sind. Die bekommen weniger Aufmerksamkeit als zum Beispiel Satellitenbilder.
Gleichzeitig könnte ja genau diese Recherche auch einen positiven Effekt haben, denn Sie haben eben auch die Werkzeuge schon angesprochen. Also gerade dadurch, dass es also diese Kooperation mit den Open-Source-Aktivisten gab, die also diverse Online-Investigationswerkzeuge auch benutzt haben, könnte man das ja auch als eine Art Appell verstehen zum Selbermachen. Also auch andere Menschen können und sollen vielleicht sogar zu Rechercheuren werden und Fakten finden. Was halten Sie davon?
Ich finde das erstmal eine ganz wunderbare Entwicklung, dass zusätzlich zu den journalistischen Artikeln Hinweise gegeben werden, wie kann man denn recherchieren im Netz, sodass man zum Beispiel selber einen Faktencheck machen kann. Es ist toll, dass es das auch sozusagen in den Medien als Angebot gibt. Journalisten werden zu Faktencheckern, aber diese Art von Video weist selber auf die Werkzeuge hin, mit denen ich selber Fakten checken kann. Und darin gibt es einerseits sowas wie einen Appell, glaube ich auch, an Bürger, sich selber zuzutrauen, Fakten zu checken. Ich glaube aber, wichtiger ist in dem Zusammenhang dieses Videos jetzt auch die Situation in Ländern in Afrika, in denen es nicht so eine journalistische Infrastruktur gibt wie hier und in der dann sowas wie einen Bürgerjournalismus eine ganz andere Rolle hat.
Und wenn wir nochmal auf die Arbeit der Journalisten selbst gucken, sehen wir da auch gewissermaßen eine Schwerpunktverschiebung. Also in dem Fall ist ja keine Vor-Ort-Recherche erfolgt, sondern man wertet vorhandenes Material mit Hilfe einer Crowd über das Netz aus.
Ich glaube nicht, dass es eine Verschiebung sein muss, in dem Sinne, dass deswegen andere Formen von Journalismus weniger eine Rolle spielen. Also es ist eine Form von Datenjournalismus gepaart mit Netzjournalismus und investigativem Journalismus. Das ist eine neue Form. Und ich kann mir vorstellen, das, was Sie jetzt auch angedeutet haben, im Vergleich mit klassisch investigativem Journalismus, ist das eine Form von Journalismus, die sehr kostengünstig sein kann. Alle investigativen Tools können mehr oder weniger von der Couch zu Hause, auf dem man mit dem Laptop sitzt, erledigt werden. Das heißt, teure Recherchen vor Ort entfallen bei dieser Art von Journalismus. Und da muss man aufpassen. Die Journalisten sind sich dem selbst, glaube ich, sehr bewusst, dass das kein Ersatz ist, zum Beispiel in Kamerun mit Menschen vor Ort zu sprechen und vor Ort zu recherchieren.
Sergosja Wiemer über die Bedeutung von Open-Source-Recherchetechniken für den Journalismus. Vielen Dank für das Gespräch, das Sie auch noch einmal auf unserer Breitbandseite unter deutschlandfunkkultur.de nachhören können. Dort haben wir natürlich auch die BBC-Doku für Sie verlinkt.
Jetzt ein Song von zwei Australiern, die schon in der 8. Klasse miteinander Musik gemacht haben. Tom und Mark heißen die. Damals sind sie zusammen bei einem Talentwettbewerb angetreten und damals stand irgendwie auch schon fest, ja, irgendwann, da haben wir zusammen eine richtige Band. Jetzt ist es soweit. Lower Love Day heißt die Band der beiden. Is It Right, ihr aktueller Song, der handelt von diesen anstrengenden Gedanken daran, wie es mit einer bestimmten Liebe weitergehen kann. Jetzt hier bei Breitband. Finally figured it out.
myself out of this habit of falling for someone who's out of reach. It's unrealistic. My dream won't become a reality. For was it meant to be? I've been thinking about you lately. That's a massive understatement, baby. Cause I'm thinking about you all day, all night. Oh, but is it right? Ooh, I don't know, but I know how it feels to me. Maybe you're just playing games, a game I don't want to play.
Lower Love Day mit Is It Right hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Im vergangenen Jahr wurden 785 Personen in Russland wegen Extremismus verurteilt, die Mehrheit wegen des Straftatbestands der Anstachelung zum Hass nach dem Paragraph 282 des russischen Strafgesetzbuchs, und über 90% dieser Urteile bezogen sich dabei auf Straftaten im Internet.
Der wohl bekannteste Fall ist der 23-jährigen Regiestudentin Maria Matuschna. 2016 hatte sie ein paar Memes in sozialen Netzwerken gepostet, bei denen es um die orthodoxe Kirche und das Luxusleben hoher religiöser Funktionäre ging. Von der Polizei wurden diese Bilder später als beleidigend eingestuft. Jetzt drohen ihr bis zu 6 Jahre Haft.
Anna Gitmanova über ein absurdes russisches Gesetz, das Meme-Fans zu Extremisten macht, aber auch darüber, dass die Strafverfolgung sich nun doch lockern könnte.
Das russische Anti-Extremismus-Gesetzespaket ist ein Unikat. In der Form existiert es nur in Russland und in einigen postsowjetischen Ländern. Der Kern des Pakets ist das Gesetz zur Bekämpfung extremistischer Aktivitäten aus dem Jahr 2002. Doch was fällt eigentlich unter den Begriff Extremismus? Maria Kravchenko, Expertin des Informations- und Analysezentrums SOVA in Russland.
Das ist eine lange Liste von Terrorismus bis zur Entwürdigung nach diesem oder jenem Merkmal. Aber das alles gilt als Extremismus. Und die erhöhte Aufmerksamkeit von Rechtsschutzorganen und ihre strengen Maßnahmen zielen eben auf diesen ganzen Komplex ab.
Der bekannteste Artikel des Gesetzespakets ist der sogenannte Gummiparagraf 282 des russischen Strafgesetzbuchs. Er geht noch zurück auf den sowjetischen Paragraphen gegen antisowjetische Propaganda. Er verbietet das Schüren von Hass und Feindseligkeit sowie die Erniedrigung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer Nationalität, ihres Glaubens oder ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Viele kritisieren den Paragraphen für seine unbestimmten Formulierungen. Das ist an sich nicht unüblich, sagt Burkhard Breik, Professor für osteuropäisches und russisches Recht an der FU Berlin. Nur müssen die Gerichte bei der Feststellung einer Strafbarkeit immer abwägen.
Diese Abwägung, die fällt eben in Russland oft aus. Und das macht gerade diesen Tatbestand dann doch wieder gefährlich, weil er sich, je nach politischer Konjunktur, gegen die eine oder andere Gruppe wenden lässt.
Seit 2007 stieg die Zahl der Strafverfolgungen im Internet drastisch. Das liegt zum einen auch daran, dass man damit die Effizienz der Polizeibehörden statistisch aufwerten kann. Da die Aktivitäten der rechtsradikalen Gruppen in den letzten Jahren stärker verfolgt wurden, verbreiten sich die fremdenfeindlichen Inhalte nun vor allem im Internet. Maria Kravchenko.
Die Verfolgungen im Internet sind dafür sehr praktisch. Man kann einfach in sozialen Netzwerken suchen. In Kontakte ist es besonders leicht, alles nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen. In Posts, in Videos, in Audiodateien. Auf der anderen Seite gibt es auch eine weitere Entwicklung, die Aufmerksamkeit auf lokale Aktivisten. Man nutzt dieses Anti-Extremismus-Gesetzespaket als Instrument zur Zensur und Kontrolle der öffentlichen Diskussion. Denn genau die findet in Russland nicht mehr in den staatlich kontrollierten Medien, sondern in den sozialen Netzwerken statt.
Diese Verfolgungen von Aktivisten oder auch Oppositionellen werden vom Sovat-Zentrum den unrechtmäßigen Verfolgungen zugeordnet. Dazu zählen auch alle harmlosen Äußerungen, die man eventuell auch als extremistisch bezeichnen kann. Sie machen nur 10% aller Verfolgungen aus, sagt Maria Kravchenko. Manchen wurde vorgeworfen, die religiösen Gefühle orthodoxer Gläubiger verletzt zu haben. Burkhard Breik.
Das muss man sicherlich in einem Trend sehen, dass der Staat die Religion oder vor allem die orthodoxe Kirche in gewisser Weise politisch in den Dienst nimmt und die Kirche sich das ihrerseits auch gefallen lässt. Vielleicht in so einer Art von Hoffnung darauf, dass man dann seinerseits auch durch den Staat geschützt wird und vielleicht auch geschützt wird gegen andere religiöse Denominationen. Wir sehen ja auch eine verstärkte Tendenz, kleinere religiöse Vereinigungen oder die sogenannten nicht traditionellen religiösen Vereinigungen gesetzgeberisch in einen strengeren Rahmen zu stellen.
Kürzlich gab das oberste Gericht Russlands die mittlerweile dritte Anweisung zur Auslegung der Verstöße gegen das Verbreiten von Extremismus im Internet heraus, da jene zuvor kaum Wirkung gezeigt hatten.
Das oberste Gericht hat in Auslegungsanweisungen immer wieder angemahnt, dass der unter anderem der Artikel 282 sorgfältig ausgelegt werden muss und Merkmal für Merkmal durch die Strafverfolgungsbehörden geprüft werden muss, ob sie vorliegen. Zum Beispiel liegt in der Handlung, die vorgenommen wird, meinetwegen ein Like wird angeklickt, gerade die Absicht, eine bestimmte religiöse Gruppe dem Hass auszusetzen. Und in der Praxis sieht man aber, dass diese sorgfältige Prüfung der einzelnen Merkmale des Tatbestands von 282 nicht immer durch das Gericht hinreichend erfolgt.
Stattdessen verlassen sich die Gerichte oft auf das Urteil von Zeugen der Anklage oder von Gutachten, die in den meisten Fällen von befangenen Experten gemacht werden. Laut der neuen Anweisung sollen die Gutachten nicht anderen Beweisen vorgezogen werden. Außerdem müssen Gerichte jetzt den Kontext eines Posts in den sozialen Netzwerken genauer beachten. Was die neue Auslegung bringt, werden die nächsten Monate zeigen.
Und das werden wir natürlich im Blick behalten. Anna Getmanowa über die Verfolgung von sogenannten Meme-Extremisten in Russland und das Ringen um einen alten Paragraphen.
Für heute verabschieden wir uns. Das sind Theresa Sickert
und Tim Wiese
an den Mikrofon und übergeben aber gleich an die Kollegen vom Theatermagazin Rang 1 mit einer Erinnerung an den vor 10 Jahren verstorbenen Regisseur Jürgen Gosch. Im Gespräch dazu ist der Schauspieler Marcel Kohler.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und verweisen noch an dieser Stelle auf unseren Podcast. Den finden Sie auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Natürlich wie immer nach der Sendung im Laufe des Nachmittags. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.